Der Zug ist schon wieder so voll. Und eigentlich will ich auch gar nicht ins Büro. Oh, gestern war es doch so schön in der Brettspielgruppe. Ich will weiter diesen Drachen jagen.
Alles klar. Initiiere. Spiel wird gestartet.
Hey, was passiert hier? Wo bin ich? Wo ist der Zug hin? Ist das echt? Ist das ein Drache?
Willkommen. Du bist gerade in einem Computerspiel gelandet. Ich bin Hannah und ich habe 4 Level für dich vorbereitet.
Hi, Hannah. Ich bin Lea. Und was soll ich hier?
Na, du wolltest doch spielen. Du hast ein Ziel. Herausfinden, wieso Menschen spielen. Mich interessiert das nämlich brennend. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Hab mir echt Mühe gegeben. Level 1. Finde heraus, was Spiele sind.
Okay, das ist ja cool. Voll gern, da kenne ich mich aus. Ich recherchiere gerade zu Spielen. Es gibt total viele Spiele. Nicht nur Computerspiele, sondern auch Rollenspiele, Brettspiele, Konstruktionsspiele, Bewegungsspiele. Mein persönliches Lieblingsspiel ist...
Na, Moment, nicht so schnell. Kannst du das vielleicht ein bisschen langsamer und strukturierter angehen?
Naja, okay. Also, was Spielen ist, ach, das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Ein Beispiel. 2 Menschen sitzen vorm Computer und tippen. Ja? Von außen kann das ziemlich ähnlich aussehen. Aber einer spielt und der andere arbeitet. Denn der eine macht das freiwillig, zum Vergnügen. Der andere, naja, vielleicht nicht so wirklich. Dieser Unterschied ist entscheidend, sagt Spielforscher Volker Mehringer von der Uni Augsburg.
Zum einen ist Spielen etwas Selbstgesteuertes. In den meisten Fällen entscheide ich selber drüber zu spielen. Zum zweiten, glaube ich, ist Spielen, und das ist eng damit verknüpft, eine intrinsisch motivierte Tätigkeit.
Also eine Tätigkeit, die aus mir selbst herauskommt. Etwas, was mir so viel Spaß macht, dass ich mich damit beschäftige. Neben Freiwilligkeit und Motivation ist aber noch eine andere Sache entscheidend, sagt Jens Junge aus Berlin. Der Professor ist vom Institut für Ludologie, also Spieleforschung.
Ein Spiel ist dann für uns leicht erkennbar, wenn wir merken, dass es eben nicht eine reale Herausforderung ist, um die wir uns gerade kümmern, sondern wenn wir uns rausnehmen aus einer ernsten Situation, wenn wir so tun, als ob, wenn wir in einen Zauberkreis eintreten und halt dort eine andere Wirklichkeitserfahrung, einen anderen Erfahrungsraum uns eröffnen.
Dieser Zauberkreis, dieses so tun als ob, das ist ein Konzept aus der Ludologie. Und das ist echt fast wie Magie. Wir verlassen die reale Welt draußen und betreten eine neue innerhalb des Kreises. Die Welt im Zauberkreis ruft uns zu, probier dich aus, scheitern ist okay, herrlich. Also so gesehen ist Spielen total viel. Eben alles, was sich außerhalb der Realität, innerhalb des Zauberkreises abspielt. Ob dann ein Bub so tut, als ob er ein Ritter wäre, die Mutter ein Tor schießt oder der Opa Schach spielt, ist nebensächlich.
Also ist Spielen vielgestaltig, freiwillig und intrinsisch motiviert. Menschen tun einfach gerne so, als ob. Gut gemacht. Spitze. Level 1 erfolgreich abgeschlossen. Weiter geht's. Level 2. Finde heraus, wer spielt und seit wann.
Ah, das ist leichter als Level 1. Alle spielen und das schon immer.
Etwas ausführlicher möchte ich's dann doch wissen.
Okay. Das mit dem Spielen, das fängt schon früh an.
Ich würde sagen, das begleitet uns schon die ganze Menschheitsgeschichte.
Das machen wir, bevor wir Menschen geworden sind. Das Thema Spiel ist also ja ein Naturtrieb.
Besonders gut zu erkennen ist das bei Kindern. Die erforschen spielerisch ihre Umwelt.
Ja, man fängt erstmal an, alles anzugrabbeln und das Material kennenzulernen. Und schmeckt das ja? Oder kriege ich das irgendwie zerbrochen? Kriege ich das weggeworfen? Was passiert, wenn ich was fallen lasse und so weiter? Also, wir Kinder lernen ja auch erstmal unsere Umwelt spielerisch kennen. Und das ist eben einfach ein Naturtrieb.
Dieser Naturtrieb zeigt sich ganz stark in der menschlichen Kultur. Spielforscher sprechen auch vom Homo ludens, dem spielenden Menschen. Die Grundidee?
dass genau dieser spielerische Moment, diese spielerische Tätigkeit, es ist, die den Menschen seine Persönlichkeit gibt, die den Menschen dabei hilft, überhaupt erstmal menschliche Kultur, ein menschliches Zusammenleben zu schaffen.
Das heißt, wir Menschen spielen nicht einfach nur gerne, sondern ohne Spielen gäbe es uns Menschen so, wie wir sind, gar nicht. Der Mensch definiert sich dadurch, dass er spielt.
Aber Moment mal, nicht nur Menschen spielen, sondern auch Tiere. Schau her. Dieses Video habe ich im Internet gefunden. Da sitzt eine Krähe auf einem eingeschneiten Dach. Vor ihr liegt ein Deckel im Schnee. Sie steigt auf den Deckel und jetzt schlittert sie auf dem Deckel das Hausdach runter, wie auf einem Snowboard. Dann nimmt sie ihn in den Schnabel und fliegt wieder hoch und rutscht wieder runter. Die spielt doch.
Ja, du hast recht. Auch in der Tierwelt wird fleißig gespielt. Und nicht nur Vögel oder Säugetiere spielen, sondern auch Reptilien und Insekten. Aber
wir Menschen sind nun aber noch mal einen Schritt ja weitergegangen. Wir haben vom Baum der Erkenntnis genascht. Wir haben plötzlich ein Bewusstsein und haben also die Möglichkeit, Kultur zu entwickeln. Neben dem Naturtrieb haben wir jetzt also ganz viele verschiedene Kulturformen ja entwickelt.
Also das ist eben genau der Unterschied. Tiere spielen aus einem Naturtrieb heraus. Wir auch, aber wir haben das Spielen weiterentwickelt. Es ist abstrakter, komplexer gemacht. Oder anders, Hunde spielen kein Schach.
Okay, also spielen wirklich alle und das schon immer. Und die Menschen haben ihren natürlichen Spieltrieb sogar zur Kulturform erhoben. Trotz Kriegen, Katastrophen und so weiter habt ihr Zeit gefunden zu spielen. Da fragt man sich schon, hattet ihr nichts Besseres zu tun? Wieso noch sowas? Starte Level 3. Finde heraus, wieso Menschen spielen.
Na, erstmal, weil es Spaß macht.
Warte, das ist trivial. Na klar macht es Spaß. Aber ich habe im Internet gesucht. Da finde ich noch mal was ganz anderes. Diese drei Reddit-Kommentare standen ganz weit oben. Es ist eine Flucht aus meinem miserablen Leben. Irgendwie habe ich nichts anderes zu tun. Im Moment spiele ich, um mich von einer Trennung abzulenken. Ziemlich hart. Also ich finde das ein bisschen traurig. Das heißt, spielen ist doch nicht nur Spaß? Hört sich ernst an.
Ganz ehrlich, das Leben kann manchmal ganz schön mies sein. Das Ziel ist diffus, die Spielregeln unklar, Niederschläge hart. Da hilft das Spiel, sagt Ludologe Jens Junge.
Wir müssen lernen, mit unserem Leben klarzukommen. Und das hat immer was auch mit Verlust zu tun. Wir brauchen auch im Kampf gegen andere eine emotionale Stabilität. Also die ganzen emotionalen Kompetenzen sind ein ganz wichtiger Bereich.
Und es geht nicht nur um unsere eigenen Emotionen. Wer nicht immer nur allein spielen will, muss lernen, mit den Emotionen der Mitspieler umzugehen.
Okay. Aber die Leute, die die Kommentare geschrieben haben, die spielen ja nicht, um auf jemanden anderen emotional einzugehen. Die wollen sich ablenken, Spaß haben.
Ja, aber das ist ja auch ein emotionales Bedürfnis. Eine Sache, die viele Menschen im Spiel suchen, ist etwas, was im Alltag oft fehlt, nämlich Spannung. Nicht zu viel, das wäre ja stressig, aber auch nicht zu wenig, das wäre ja langweilig. Die Mischung macht's. Wichtig ist, im Spiel können wir Emotionen ausleben, Stress abbauen. Ich kann mich mal so richtig gruseln, freuen oder ärgern.
Und das tut uns einfach gut, sozusagen da ein Verhalten auf Probe in so einem Zauberkreis erstmal für uns selbst realisieren zu können, um unsere Handlung zu betrachten, selbst zu reflektieren, um vielleicht ein Ventil für die Wirklichkeit uns zu schaffen.
Also den Spielen dazu mehr zu fühlen.
Ja. Aber nicht nur. Wir sind auch einfach neugierig. Das sieht man schon gut bei Kindern, die sich in ihrem Forscherdrang alles Mögliche in den Mund stecken.
Wir spielen als Menschen, weil wir diese Welt begreifen wollen, weil wir sie vielleicht auch verändern wollen, weil wir uns selbst ja vielleicht auch begreifen und verändern wollen innerhalb dieser Welt.
Große Ziele also. Und das schon als Babys. Doch wer die Welt begreifen und verändern will, sollte erst mal laufen lernen. Und so einige andere Dinge. Und das Schöne dabei ist,
die wenigsten Kinder kommen und sagen, ich muss mal unbedingt mal wieder meine Feinmotorik trainieren, jetzt bastel ich mit Bügelperlen, ja, oder mit so Wasserperlen, sondern die Kinder suchen sich intuitiv und oft unterbewusst Dinge aus, die sie in einem gewissen Maß herausfordern.
Was dabei besonders spannend ist, Kinder erleben aus ihrer Sicht im Alltag einen Kontrollverlust mit ihren Eltern. Denn die schreiben alles vor, setzen die Regeln. Aber im Spiel sind es die Kinder selbst, die entscheiden und mit den Konsequenzen umgehen. Umgekehrt gilt, wer als Kind wenig gespielt hat, hat es später schwerer.
Wenn Kinder zu früh eben nur an irgendwelche Tablets oder Smartphones gesetzt werden, wenn die nicht gelernt haben, draußen rumzutollen und zu spielen, dann können die im Sportunterricht, wenn sie zur Schule kommen, kaum balancieren, können sie nicht rückwärts gehen.
Das Gleiche gilt für das Lernen von Sprache. Ein Kind lernt spielerisch, scheinbar nebenbei. So lernen Kinder die Spielregeln der Grammatik und auch die der Logik. Spielt ein Kind ein Regelspiel wie Mühle, muss es lernen, vorauszudenken, zu planen. Das ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern auch für alte Menschen, zum Beispiel in der Behandlung von Demenz.
Der Zauberkreis ist also eine Art Trainingslager für den Geist, geöffnet für Jung und Alt.
Und alle dazwischen. Spielen kann uns helfen, mit Problemen in der Realität umzugehen. Und die haben wir in jedem Alter. Aber jetzt kommt's. Wenn wir zu wenig gespielt haben, hat das womöglich schlimme Folgen.
Und tatsächlich ist das zum Beispiel eines der krassesten Defizite, was belegbar ist wissenschaftlich, dass Mörder meistens viel zu wenig gespielt haben. Und da schwingt ganz viel tatsächlich mit, dass die halt dann in solchen Krisensituationen keine Verhaltensalternative im Kopf hatten, als sich eben brutal zu verhalten.
Also lernen Menschen beim Spielen mit Emotionen umzugehen. Sie helfen Menschen, laufen, sprechen und denken zu lernen. Und die Welt um euch herum und euch selbst besser zu begreifen, zu gewinnen und zu verlieren.
Und das in einer Art und Weise, die Spaß macht. Wenn wir nach dem Spiel wieder aus dem Zauberkreis heraustreten, haben wir unsere Kompetenz gestärkt, um mit dem Leben klarzukommen.
Spielen macht uns gesund, glücklich und schlau.
Bravo, ich hab's verstanden. Aber Menschen sind vielleicht komisch. Spielen ist definiert als freiwillige Aktivität. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann müssen Menschen spielen. Ihr könnt gar nicht anders. Ohne Spielen geht's nicht. Und jetzt wird es noch komplizierter und spannender, denn es geht nicht nur ums Individuum. Die letzte Quest. Level 4. Finde heraus, was Spielen für Gesellschaften bedeutet.
Drachen, Burgen, Ritterspiele. Alles toll. Aber der einzelne Mensch kann nicht ewig im Spiel bleiben, denn irgendwann ist die Drachenjagd vorbei und es geht zurück ins Büro oder in die Schule, leider. Aber wir gehen nicht so aus dem Zauberkreis heraus, wie wir reingegangen sind. Wir sind verändert.
Das zeigt aber nochmal die Kraft des Spielens, dass wir viele Erfahrungen und Dinge, die wir dort erlebt haben, eben mitnehmen in die reale Welt, um eben überhaupt mit der besser klarzukommen.
Wir sollten den Zauberkreis also auch als Trainingslager für die Realität verstehen. Wer macht was? Wem kann ich trauen? Was passiert bei Regelbruch?
Eine wirklich zentrale Funktion des Spielens ist es, Menschen gesellschaftsfähig zu machen.
Gesellschaftliche Systeme folgen Spielregeln. Wir nehmen sie ernst, aber im Grunde genommen sind die auch nur ausgedacht, im Sinne von vom Menschen gemacht. Kernarbeitszeiten, Steuerklasse, 5%-Hürde, alles ausgedacht. Und darauf musste man sich dann irgendwann mal einigen.
Wir mussten ja irgendwann mal lernen, dass wir nicht nur in der Sippe irgendwie dann halt zusammenleben, sondern als wir uns spezialisiert haben, sesshaft geworden sind und Siedlungen gegründet haben, so dass auch Menschen, die nicht zu mir, zu meinem Familienkreis gehören, irgendwie Arbeitsteilung organisieren sollten, da fing es halt an.
Aber im Spiel lerne ich nicht nur die Spielregeln der Gesellschaft, sondern dort kann ich auch ausprobieren, welche Rollen mir liegen innerhalb dieser Gesellschaft.
Dass wir Menschen haben, die ihre Persönlichkeit entsprechend geformt haben, die wissen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen, die Verschiedenes ausprobiert haben und dementsprechend auch eine gewisse Orientierung haben, wo möchte ich denn in der Gesellschaft hin, wo sehe ich denn meinen Platz?
Und umgekehrt gilt, wenn ich meine Rolle nie gefunden habe oder nicht gelernt habe, sie zu wechseln, bin ich bei Veränderungen schneller überfordert und wähle womöglich extremer, sagt Ludologe Jens Junge.
Wenn Menschen sehr identitätsgekränkt sind Und die also kaum eben Spielkompetenzen halt haben, das sehen wir also tatsächlich eben auch in Biografien, wie auch das Wahlverhalten halt ist und welche Parteien gewählt werden. Und dann sind es eben eher die autoritären Parteien. Wenn jemand also starr an absoluten Glaubenssätzen festhält, dann hat er hier zu wenig gespielt.
Im Rollenspiel müssen sich die Spieler auf Regeln und Normen verständigen. Beispiel Räuber und Gendarm. Dafür braucht es mindestens 2 Spieler. Die müssen so einiges aushandeln. Wer spielt welche Rolle? Was darf die Rolle? Was nicht? Und genau so ist das im Arbeitsleben auch.
Wir haben auch ständig Rollen einzunehmen. Wir sind kontinuierlich im Arbeitsleben am Aushandeln. Wer hat was zu tun? Was darf die und die Person tun? Wir müssen gucken, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Also das zieht sich durch unser gesellschaftliches Leben.
Dass man dabei viel über Regeln diskutiert, kann genauso wichtig sein wie das Spielen selbst. Dabei lernen Kinder Fähigkeiten, die später wichtig werden, um sich erfolgreich in Gruppen bewegen zu können. Aber dafür brauche ich erst einmal eine Gruppe, mit der ich spielen kann, zu der ich gehöre.
Wir müssen uns irgendwo zugehörig fühlen. Und das erleben wir jetzt in allen möglichen Fußball-Bundesliga-Stadien, dass Menschen da lustige Schals kaufen mit komischen Farben und so weiter und sich irgendwo jemand zuordnen.
Wenn man sich dann einer Gruppe zugehörig fühlt, einer anderen aber nicht, kann es schnell auch mal zu Konflikten kommen. Damit die Gesellschaft insgesamt stabil bleibt, müssen die gelöst werden. Und das hoffentlich gewaltfrei.
Nordamerikanische Ureinwohner kamen mal damals auf die Idee, dass sich unsere jungen Menschen nicht gegenseitig die Köpfe blutig schlagen und wir uns umbringen. Organisieren wir ein Ballspiel. Die Ureinwohner Nordamerikas haben das eben den kleinen Bruder des großen Krieges genannt.
Spiele können aber nicht nur dazu beitragen, dass Gesellschaften friedlicher werden, sondern auch wohlhabender.
Das Spielen schafft Kultur. Also das, gerade dieses kreative Moment, neue Dinge zu schaffen, Neues hervorzubringen, über das, was wir jetzt in der Realität vorfinden, auch auf neue Ideen zu kommen, ist etwas, was dem Spiel zu eigen ist.
Jedes Kind, das mit Bauklötzen anfängt zu spielen, verändert damit halt die Welt. Ja, oder wenn ich meine Sandburg da irgendwie im Sandkasten baue und so weiter. Und daraus entstehen irgendwann mal Ingenieure, die halt ja irgendwie wissen, wie man da eine Brücke über ein Tal baut und so weiter.
Also, es gilt:
Komplexe Gesellschaften haben komplexe Spiele.
Und je komplexer die Gesellschaften, desto komplexer die Spiele. In allen Gesellschaften wird gespielt, aber nicht gleich. Ein Beispiel? Anno. Das ist ein klassisches digitales Aufbauspiel. Man baut eine Stadt. Die wächst. Es gibt kleinere Rückschläge, aber nichts Schlimmeres. Es geht immer vorwärts. Die deutschen Spieler lieben Anno.
Wir Deutschen, wir sind nicht es gewohnt, dauernd im Chaos zu sein. Wir lieben Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit um uns herum. Und wir lieben es, dass unsere Erfolge, dass das Spiel also uns auch immer irgendwie halt mit Erfolg beschenkt.
In einem amerikanischen Spielkonzept wie SimCity baue ich auch eine Stadt auf. Aber plötzlich bebt die Erde. Kurz darauf fegt ein Hurricane über meine Stadt. Und dann wütet auch noch das Monster Godzilla durch meine schönen Hochhausschluchten. Der Bahnhof war neu, verdammt!
Die deutsche Spielseele mag das nicht. Ja, wir wollen eben die Sicherheit. Diese Spiele, wo wir von Anfang an wieder loslaufen müssen, wo wir doch so viel Kraft und Energie und Zeit reingesteckt haben, da finden wir das unfair, dass uns das Spiel das wegnimmt. Das mögen wir nicht. Ein bisschen Verlust ist in Ordnung, aber wir brauchen die Kontrolle.
Spiele sind also auch ein Spiegel der Kultur und Gesellschaft, in der sie gespielt werden. Wie Literatur, Musik oder Film verhandeln sie Themen, die die Gesellschaft beschäftigen. Nicht zufällig kommen zurzeit immer mehr Spiele auf den Markt, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen.
Jede Gesellschaft spielt und sucht sich die Spiele, die sie braucht. Und alle Kinder entwickeln Spielkonzepte, um eben mit dieser Welt zu reden.
Okay. Menschliche Gesellschaften sind ohne Spiele also nicht vorstellbar. Die Leute wären mit den Rollen überfordert, weil sie nie geübt haben. Und sie würden sich wahrscheinlich laufend die Köpfe einhauen. Aber wenn Spielen so wichtig ist, habe ich noch eine letzte Frage. Wie geht es weiter?
Oh, schwer zu sagen. Aber es gibt ein paar Trends. In den letzten 150 Jahren hat sich die Wochenarbeitszeit in Deutschland etwa halbiert. Das hat Folgen. Kinder und Jugendliche schuften heute nicht mehr im Bergwerk, sondern zocken pro Woche etwa 8 Stunden Videospiele. Heute spielt jeder zweite Deutsche digitale Spiele. Und der durchschnittliche Videospieler in Deutschland ist 38 Jahre alt. Das heißt, die, die in den 80ern angefangen haben, auf ihrem Commodore zu spielen, spielen heute immer noch. Die Branche boomt und die Technologie schreitet voran.
Wem sagst du das?
Heute entwickeln Unternehmen eine virtuelle Realität, in der natürlich auch gespielt werden soll.
Und als Spieler haben wir halt plötzlich ganz andere Immersionserlebnisse, als jetzt nur eben vor einem platten Bildschirm vielleicht zu sitzen. Die VR-Brillen sind nur dafür das erste Kennzeichen dafür, dass sich das ganz anders auch noch darstellen wird.
Doch bei aller Veränderung gibt es auch Konstanten.
Also, worin ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass das Spielen auch in Zukunft in vielen Aspekten sehr ähnlich sein wird in der Art und Weise, wie wir heute spielen oder wie wir vor 100 oder 200 Jahren oder vielleicht sogar schon in der Antike gespielt haben.
Denn unsere Bedürfnisse bleiben die gleichen. Wir werden weiterhin im Spiel die Welt erforschen, ob physisch, digital oder im virtuellen Raum. Wir werden weiterhin erkunden, wer wir sind, sein wollen, zu wem wir gehören. Denn
Spielen ist immer Dialog mit der Welt. Und wir sind ein Teil dieser Welt und sind Teil von irgendwelchen Kulturen. Und Spiel ist immer diese Form des Dialoges mit den echten Herausforderungen dieser Welt.
Und es macht einfach Spaß. Jetzt habe ich Lust zu spielen.
Das kannst du jetzt auch. Du hast alle Level geschafft. Glückwunsch. War schön mit dir. Aber jetzt heißt es Game Over.
Das war Homo Ludens. Wieso spielen wir? Jonas Breitner hat dazu recherchiert. Und wenn ihr noch mehr über das Spielen erfahren wollt, hier noch eine Empfehlung aus der Arte-Mediathek. Die Dokumentation 42. Verspielen wir unser Leben? Den Link findet ihr in den Shownotes.